Ja, werden wir doch still zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich dürfen haben, als unser Herr, als unser Heiland, als unser Retter und Erlöser. Wir danken dir, Herr, dass wir auch jetzt dürfen wissen, du bist gegenwärtig. Wie real ist deine Verheißung, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, Herr? Da bist du mitten unter ihnen. Herr, so dürfen wir von dem ausgehen und das wissen, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wie schön ist es, Herr, dass wir uns dürfen nahe zu dir, dass wir einfach so dürfen in deiner Nähe sein, dass wir uns nicht müssen fürchten um unser Leben, sondern dürfen wissen, du bist unser Erlöser, unser guter Hirte, unser Heiland, dass wir dich dürfen haben in Nacht und in Not, aber auch in Freude und in Herrlichkeit einmal bei dir. Bitte, Herr Jesus, rette du doch jetzt durch dein Wort zu uns. Ich möchte dir von Herzen danken für das herrliche Buch von der Offenbarung, wo du so herrliche Verheißung daran geknüpft hast. Und ich bitte, Herr, dass es jedem von uns darf zur Erquickung sein, das Buch, die ganze Bibel, aber speziell auch die Offenbarung, dass es uns, ja, darf Erquickung geben in dir, Zuversicht, was wir für einen König haben. Wie gleich wir einmal werden bei dir sein und sehen, dass alles, was Johannes beschrieben hat, stimmt und dass man es gar nicht in Wort fassen kann, wie herrlich dass du bist. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr. Amen. Wir haben ja das letzte Mal begonnen mit einer Einleitung zur Offenbarung. Ich möchte kurz ein paar Punkte wiederholen. Wir haben gesehen, dass die Offenbarung praktisch durchgehend prophetisch ist, dass es alles, was Johannes aufgeschrieben hat, zukünftige Dinge sind, bis auf wenige Ausnahmen. Da gibt es einige Dinge, die haben sich bereits erfüllt, und zwar in erster Linie denke ich an die Sendschreiben. Die Sendschreiben in sich, diese Briefe an die sieben Gemeinden, sind ja in sich selber Prophetie, auch in der Reihenfolge und so weiter. Und da hat sich natürlich schon vieles erfüllt, dieser Phasen in der Geschichte der Christenheit. Und wir sind jetzt in dem allerletzten Abschnitt, wo sich vor unseren Augen auch der ganze Abfall, von dem wir in Laodicea lesen, erfüllt. Alles Übrige eigentlich, was an prophetischen Aussagen sind, ist noch ausstehend. Und das Spezielle an der Offenbarung ist, dass so eindrückliche, bewegende, auch segnende, dass es das als Hauptperson, dass es eigentlich das Buch über Jesus Christus ist, es die Hauptperson der Bibel wird darin offenbart in ihrer Vollendung. Christus in seiner Vollendung. Es gibt kein Buch in der Bibel, das so deutlich Christus in seiner Vollendung zeigt, und zwar als Gott und als Mensch. Jesus Christus in aller Ewigkeit wird er das sein. Wir haben gesehen, dass bereits die drei ersten Worte der Offenbarung, also Vers 1, wo steht Offenbarung Jesu Christi, dass das schon in sich eine gewaltige Zusage ist, eine Verheißung und eine Verpflichtung von Seiten Gottes an seine Knechte, an uns, die Gläubigen, dass er uns Christus offenbaren will. Und wir wissen, das Wort Apokalypsis, das heißt von Apokalypto, aufdecken, enthüllen. Es ist die Enthüllung, die Wegnahme der Decke, die Enthüllung vom Heilsplan Gottes, aber insbesondere vom erhöhten, verherrlichten Herrn Jesus Christus. Und darin liegt ja die große Zusage. Viele schrecken zurück vor der Offenbarung. Dabei sollte das Gegenteil der Fall sein. Wir sollten immer wieder die Offenbarung studieren, weil Gott sagt, es enthüllt Jesus Christus. Wir dürfen ihn sehen in diesem Buch. Es soll uns nicht verwirren. Es ist nicht ein einfaches Buch. Man kann nicht einfach schnell, oh, ich will wissen, was passiert noch, durchlesen. Und man wird Bahnhof verstehen, wenn man nicht sich regelmäßig mit der Schrift befasst. Und aber für den derjenigen, der das Wort immer wieder liest und studiert und aufnimmt und isst, da ist die Offenbarung wirklich ein gewaltiger Segen. Es wird dem Gläubigen die Augen öffnen. Es sollen die Augen geöffnet werden. Wir haben gesehen, dass es so wichtig ist, wer der Adressat ist in der Offenbarung. Die Offenbarung ist nicht einfach für den Mann von der Straße geschrieben, obschon alle Menschen natürlich die Offenbarung lesen dürfen. Es ist auch nicht irgendwie besonders für die Juden geschrieben. Es ist natürlich für die Christen geschrieben, aber das Spezielle ist, dass es der Hauptadressat sind, die Gemeinden. Die Gemeinden. Nicht einfach allgemein jeder Gläubige, auch das trifft natürlich zu, dass jeder Gläubige es lesen soll, aber es geht speziell an die Gemeinden. Das wird so ausdrücklich ja gesagt hier im Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden. Der Adressat sind die Gemeinden. In Vers 11, im gleichen Kapitel, wird das schon bereits wiederholt. Wenn Christus dem Johannes sagt, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an alle Christen. Nein, an die Gemeinden. An die Gemeinden. Und was auch so eindrücklich ist, dass nicht steht einfach an die Gemeinde. Nein, Christus betont die Ortsgemeinden. Wie leicht würde man heute sagen, das ist der heutige Sprachgebrauch, die Gemeinde Jesu Christi in diesem und diesem Land, die Gemeinde Christi in der Schweiz, die Gemeinde in Kleinasien. Nein, das ist nicht das, was die Bibel versteht. An die Gemeinden, das wird auch in der Offenbarung mehr als einmal so formuliert. Und es ist so wichtig, weil die Schrift eben nicht von einer grundsätzlich weltweiten, unsichtbaren Großgemeinde ausgeht, sondern von den einzelnen Gemeinden. Aber es wird einmal all diese Gemeinden zusammengeführt werden und da spricht die Bibel von der Gemeinde, der Gesamtversammlung, der Festversammlung, zukünftig, zum Beispiel in Hebräer 12. Aber sonst spricht die Bibel, das Neue Testament, immer von den Gemeinden. Und es gibt einige Stellen, wo eine allgemeine Aussage über die Gemeinde Christi getroffen wird. Und dann steht natürlich Einzahl, wie wir das auch kennen. Der Mann hat oft diese und diese Eigenschaften. Dann wissen wir genau, dass nicht nur ein einziger Mann gemeint ist und grundsätzlich der Mann tendiert zu dem oder dem. Aber sonst können wir auch sagen, der Mann von dieser und dieser Frau, und dann wissen wir, dass das ein spezifischer Mann. Genauso ist es auch mit der Gemeinde Jesu Christi. Es werden immer wird genau unterschieden zwischen einer allgemeinen Aussage oder spezifischen Adressaten. Das ist mir so wichtig geworden bei der Vorbereitung, wie die Bibel das betont, eben auch vom Adressaten her. Und es zeigt eben, wie auch das letzte Buch der Bibel die Ortsgemeinde ganz deutlich betont. Dann haben wir den Grundriss der Offenbarung angeschaut. Und zwar ist das ja so ein zentraler Vers, Offenbarung 1,19. Wenn wir eine Einteilung machen wollen, ist das dieser Vers sehr hilfreich. Da heißt es, wieder Christus sagt Johannes, schreibe, was du gesehen hast. Erstens, was du gesehen hast. Zweitens, was ist. Und drittens, was nach diesem geschehen soll. Das, was Johannes gesehen hat, das ist das, was er im Kapitel 1 gesehen hat. Das ist ein großer, wichtiger Teil der Offenbarung, dass Johannes, was hat er gesehen? Den erhöhten, verherrlichten Herrn Jesus Christus. Und er beschreibt den Herrn in seiner Verherrlichung und Erhöhung. Das ist ein wesentlicher Teil der Offenbarung. Das ist gemeint mit dem, schreibe, was du gesehen hast. Und der große Teil 2 ist, schreibe das, was ist. Was jetzt zur Zeit Johannes, in der Gegenwart des Johannes, was ist? Und was ist denn das, was in seiner Gegenwart war, wenn wir an die Offenbarung denken? Natürlich die Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben, wo 7 Gemeinden beschrieben werden von Christus, beurteilt werden. Das sind nicht Gemeinden, die zukünftig kommen werden, sondern die haben ja alle existiert im Moment, wo Johannes die Offenbarung empfing. Und ihnen sollte er ja dieses Buch dann weitergeben. Also das ist das, was ist. Und jetzt wissen wir aber, dass in diesen 7 Sendschreiben so viel Prophetisches enthalten ist, was auch in Zukunft sein wird. Und darum können wir auch heute noch sagen, dieses Kapitel 2 und 3 ist auch für uns das, was ist. Es ist nämlich immer noch die Gemeindezeit. Es trifft immer noch zu, die Aussagen für diese 7 Gemeinden, auch für uns im Gemeindezeitalter. Es ist das, was ist. Kapitel 2 und 3 war nicht nur für Johannes, sondern ist auch für uns heute noch so. Das ist auch wichtig, dass man das realisiert, weil das diese ganzen 2000 Jahre abdeckt, die Geschichte der Gemeinde, damit wir auch heute davon lernen, wie wichtig ist die Kirchengeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Das sage ich jetzt auch der Gemeinde, ganz allgemein gesagt natürlich. Man könnte auch sagen, die Geschichte der Gemeinden, aber wir verstehen, wie das gemeint ist. Und dann der dritte große Teil der Offenbarung, schreibe das, was nach diesem geschehen soll. Ich finde das so herrlich, dass da einfach Christus selber diese Einteilung macht und klar andeutet, es wird ein Zeitalter der Gemeinden geben. Und es gibt ein nach diesem. Es gibt ein Nachher, nach dem Zeitalter der Gemeinde. Es passiert etwas Gewaltiges mit den Gemeinden. Und dann gibt es ein Nachher. Und das ist klar, das ist der ganze Teil von Offenbarung 6, von der Trübsalszeit und so weiter. Für mich ein feiner Hinweis, dass Christus selber da antönt, bevor das, was nachher kommt, was nachher ist, kommt, dass vorher mit den Gemeinden etwas passiert. Nämlich die Hinwegnahme von der Erde. Dass er die Gemeinde als Braut zu sich holt. Ist für mich auch in diesem Vers ganz fein angedeutet. Und klar, das, was nach diesem geschehen soll, ich muss eigentlich noch mich korrigieren, ist ab Kapitel 4 gemeint. Also nach dem Gemeindezeitalter, bevor das die Gerichte losgehen in Offenbarung 6, dürfen wir noch diesen herrlichen Blick in den Thronsaal Gottes werfen, mit dem Kapitel 4 und 5. Ganz ein wichtiger Teil auch. Aber das ist auch chronologisch sehr klar, Das ist vom Ablauf her etwas, was nach dem Gemeindezeitalter kommt. Unmittelbar nachher, nach der Entrückung, das wird ja auch betont am Anfang von Kapitel 4, nach diesem, nach den ganzen Sendschreiben, nach allem, was Johannes über die Gemeinden gehört hat, steht, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und so weiter. Und dann wird zu ihm gesagt, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Im gleichen Vers, zweimal betont, nach diesem. Da kann niemand sagen, ja, wir können das chronologisch nicht so richtig einordnen, Kapitel 4 und 5, wann passiert denn das? Vielleicht ist das sonst schon jetzt die Situation so im Thronsaal Gottes. Nein, es wird deutlich eine Zeit zugeordnet, eine Chronologie zugeordnet mit dem nach diesem. Also dieser wichtige Grundriss rein von der Chronologie her gibt uns dieser Vers 19 im ersten Kapitel. Wir haben da kurz die Stichworte gesagt, Kapitel 6 bis 9 dann die erste Hälfte der Trübsalszeit. Kapitel 9 bis 14 sind die Ereignisse in der Mitte der Trübsal. Und Kapitel 15 und 16, die zweite Hälfte, vorwiegend die Zornschalengerichte. Und dann kommt das Kapitel 17, das religiöse Babylon und sein Untergang, wo doch die meisten Bibelausleger das auf die erste Hälfte der Trübsalszeit in der Chronologie setzen. Und das kommt auch aus den Geschehnissen heraus mit den 10 Königen und so weiter, dass das in der ersten Hälfte sein muss, bevor der Antichrist sich an die Spitze setzt und sich dann auch in den Tempel setzt, den Bund bricht und so weiter, in der Mitte der Trübsalszeit und dann die schrecklichen zweiten 3,5 Jahre eingeleitet werden. Und das Kapitel 18, das politisch-wirtschaftliche Babylon und sein Untergang, das wird doch sehr deutlich, dass das in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit anzusiedeln ist. Dann Kapitel 19, herrlich diese Hochzeitszeremonie im Himmel. Die Braut sehen wir im Himmel. Und dann auch das zweite Kommen Christi im Kapitel 19 bis 20,3. Dann wird es sehr kurz, sehr gedrungen. Kapitel 20, 4 bis 6. Kurz paar Worte über das messianische Reich. Doch erstaunlich, warum ist denn das so, dass die Offenbarung so kurz sich äußert über diese wichtigste Zeitperiode der ganzen Menschheitsgeschichte auf dieser Erde, das Reich des Messias. Es ist klar, die Propheten im Alten Testament schreiben ausführlich über das messianische Reich. Das müssen wir nicht mehr noch einmal alles wiederholt bekommen. Aber eine ganz wesentliche Aussage kommt dazu in diesen kurzen 3 Versen. Was die alttestamentlichen Propheten nicht gesehen haben und nicht wussten über das messianische Reich, nämlich, dass es 1000 Jahre dauert. Diese ganz wichtige Zeitangabe, das erfahren wir hier in der Offenbarung am Ende des Neuen Testamentes. Und dann Kapitel 20, 7 bis 15, diese Zwischenzeit nach dem Ende der Trübsal, nach dem zweiten Kommen Jesu Christi auf die Erde und eigentlich auch vor dem Beginn der Trübsalszeit, des messianischen Reiches dann, beziehungsweise vor dem Beginn der Ewigkeit, meine ich, also die Zwischenzeit nach dem messianischen Reich und der Ewigkeit, das endgültige Gericht Satans und das Endgericht vor dem weißen Thron. Und dann beginnen die 2 letzten herrlichen Kapitel, wo wir auch einen Blick in die Ewigkeit werfen dürfen. Und das ist dann wirklich ganz neue Offenbarung, neue Prophetie. Da sind wir beim Abschnitt über die Beziehung zum Alten Testament. Die Offenbarung macht sehr viele Aussagen in Bildern, in Symbolik, Bilder, die schon im Alten Testament gebraucht wurden und da auch definiert wurde, sozusagen, was darunter zu verstehen ist, unter diesen verschiedenen Bildern, unter dem Wind. Auch Feuer gehört dazu. Unter dem Bild, was natürlich auch in Realität sich widerspiegelt in der Offenbarung, zum Beispiel auch vom Begriff Meer oder Flut und so weiter. Alles wichtige bildliche Sprache, die bereits im Alten Testament definiert wurde, was darunter zu verstehen ist. Und erstaunlich, ja, dass wir in der Offenbarung meines Wissens kein direktes, ganz direktes Zitat aus dem Alten Testament finden, aber doch ungefähr 550 Aussagen, die einen ganz direkten Bezug zu einer Stelle im Alten Testament haben. Und eben diese zwei letzten Kapitel, 21 und 22, sind dann eigentlich völlig neue Enthüllungen. Darüber finden wir im Alten Testament eigentlich nichts, über das Reich in der Ewigkeit. Wir finden, dass das Reich Christi in Ewigkeit sein wird. Sein Thron, welches der Thron Davids ist, in Ewigkeit Bestand hat. Wir wissen um den Begriff der Ewigkeit, aber wir erfahren nichts Näheres im Alten Testament, nichts, was über das messianische Reich hinausgeht, ganz konkret. Und nur in Kapitel 21 und 22 von der Offenbarung erfahren wir mit Staunen, was da sein wird. Da erfahren wir mit Staunen, dass die Gemeinde mit Israel zusammengeführt wird, in diesem für uns völlig unseren Verstand übersteigenden Organismus des neuen Jerusalems. Und wir erfahren mit Staunen, dass diese Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkommt auf die neue Erde. Und dass diese Stadt eigentlich die Gemeinde ist, die Braut, aber mit lauter Eigenheiten von den 12 Stämmen Israels. Wie das zusammengeführt wird, das übersteigt uns natürlich bei weitem, aber wir werden staunen, wie Gott das macht. Das wird ein Gebilde sein, das neue Jerusalem. Je mehr man darüber liest und studiert in diesen zwei Kapiteln, je mehr staunt man. Was das sein wird, das neue Jerusalem. Es wird gleichzeitig eine Stadt sein. Es wird gleichzeitig die Vollkommenheit sein der Braut Christi. Es wird gleichzeitig die zur Vollkommenheit geführte, erneuerte Israel Gottes sein, die Frau Gottes. Und es wird der Ort sein, wo Gott selber wohnt. Viele Christen denken eben immer an die Ewigkeit im Himmel und so weiter. Die ist auf der Erde, die Ewigkeit. Gott wohnt, Gott hat seinen Thron auf der neuen Erde. Und es wird in diesem, ist mir auch wieder neu bewusst geworden mit der Beschäftigung mit dem Tempel Gottes, so ein wichtiges Thema, der Tempel, durch die ganze Heilsgeschichte durch. Bis und mit tausendjährigem Reich. Wie wichtig ist der Tempel Gottes? Und siehe da, im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel mehr. Und da steht, Gott ist ihr Tempel im neuen Jerusalem. Und das Lamm ist ihr Tempel. Auch das, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich bin immer noch das am Beten, Studieren. Vorher, jetzt sind wir Tempel Gottes, wo er drin wohnt. Und die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Wir, jeder persönlich, ist Wohnort Gottes, jeder Christ. Und im tausendjährigen Reich wird es wieder einen sichtbaren Tempel geben, genau nach Hesekiel gebaut, wie er das vorschreibt, vom Messias selber größtenteils. Und dann in der Ewigkeit gibt es keinen Tempel mehr. Und dann steht, Gott ist der Tempel, Gott selber. Und das Lamm ist der Tempel. Und es wird ja auch keine Sonne, keinen Mond mehr geben, keine Himmelslichter. Es wird neue Himmel geben, neue Erde, aber es gibt keine Sonne und Mond mehr, weil Gott selber und das Lamm Licht ist im neuen Jerusalem. Also viele Punkte, die uns völlig übersteigen in unserem Denken, aber einfach wichtig, das ist Neuoffenbarung, das finden wir im Alten Testament nicht. Diese Aussagen über die, diese herrlichen Aussagen über die Ewigkeit. Wir haben auch gesehen, wie wichtig das ist, dass man die Bilder der Offenbarung nicht einfach willkürlich selber interpretiert und sagt, ja, das ist alles so bildhafte Sprache, für mich bedeutet das das und das, ohne das begründen zu können mit Aussagen aus der Schrift, weil jedes der Bilder wird eben definiert, was darunter zu verstehen ist, in der Gesamtheit der Schrift. Und das ist so wichtig, keine prophetische Aussage darf einfach willkürlich, das sagt ja auch Apostel Petrus, willkürlich gedeutet werden. Die Bibel selber legt es aus, wie diese Bilder und Symbole zu verstehen sind. Jetzt sind wir dort auf Seite 4 im Skript und möchten beginnen eigentlich mit den ersten drei Versen. Ich lese einmal diese ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Ja, was für eine Einleitung. Es wird uns hier eben einerseits eine Einleitung gegeben, es wird kurz der Inhalt zusammengefasst, was der Inhalt sein wird von diesem Buch. Der Zweck wird genannt und es wird eine gewaltige Verheißung gegeben. Alles in diesen ersten drei Versen. Und wir haben ja deutlich herausgehört, diese Übermittlungskette, ist auch sehr interessant, oder diese Übermittlungsleiter mit ihren fünf Stufen. Die Offenbarung kommt von Gott, vom allerhöchsten Gott, von Jahwe, von Gott, dem Vater. Er ist der Ursprung, der Urheber der Offenbarung. Und das zweite Glied oder die zweite Stufe in der Übermittlungsleiter ist Jesus Christus als verherrlichter Mensch und als Gott. Er ist der eigentliche Empfänger, wenn hier steht, die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Und gleichzeitig wird aber eben in der Offenbarung die Erhabenheit Jesu Christi und seine Autorität von Gott, dem Vater, selber enthüllt. Darum heißt es Enthüllung Jesu Christi. Das kann man nicht genug betonen und sich bewusst machen, dass das die Offenbarung ist. Sie ist die Enthüllung Jesu Christi. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, was mir so bewusst geworden ist, es zeigt nicht nur seine Erhabenheit, die Erhabenheit Christi, wenn wir dann eben das erste Kapitel lesen oder wenn wir die Kapitel 4 und 5 dann sehen werden. Seine unfassbare Herrlichkeit. Die Offenbarung zeigt ganz besonders auch die Macht und Autorität Jesu Christi. Diese gewaltige Autorität Jesu Christi, über alle Maßen von Gott erhöht. Das ist eine der wichtigen Absichten der Offenbarung, den Menschen zu zeigen, welche Macht und Autorität Jesus Christus hat von Gott. Derjenige, der seine Gottheit freiwillig zurückließ, Mensch wurde und sich entäußerte und in die niedrigsten Tiefen abstieg, sich demütigte in die absolut tiefsten Tiefen hinunter. Und er wird erhöht von Gott, über alle Maßen erhöht. Und das will die Offenbarung zeigen, diese gewaltige Autorität Jesu Christi. Und er ist mein Heiland und er ist dein Heiland, dieser gewaltige Gott, Jesus Christus. Und dieser verherrlichte Mensch, Jesus Christus. Ja, dann kommt die dritte Stufe in dieser Übermittlungsleiter. Und das ist der Engel. Der Herr Jesus hat es dem Engel übergeben, zum Weitergeben. Der Name des Engels wird leider nicht erwähnt. Wir wissen nicht genau, ist es, aber es ist natürlich gut möglich, dass das der Engel Gabriel war. Aber es wird nicht gesagt. Wichtig ist zu realisieren, das ist mir oft auch zu wenig bewusst, wie oft das Engel für so Übermittlungen in der Schrift eingesetzt werden, wenn wir dazu vielleicht ein paar Stellen aufschlagen, Psalm 103. Ich denke, wir sind uns allgemein wahrscheinlich der Engelswelt zu wenig bewusst. Andererseits ist es auch falsch, wenn man zu viel sich der Engelwelt bewusst sein will. Aber es ist eine Tatsache, dass die Engel, die Diener Gottes, eine ganz, ganz wichtige Stellung und Funktion haben, auch in der Heilsgeschichte für den Menschen. Und da wird gesagt im Psalm 103, Vers 20, lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Da wird so schön das Wesen des Engels, der Engel Gottes, umrissen. Das ist genau ihre Aufgabe, das ist ihr ureigenstes Wesen. Nämlich, sie sind starke Helden und sie sind stark darin, im Befehl Gottes ausführen. Im Gehorsam, das ist ihre Stärke. Und das macht auch ihre Herrlichkeit aus. Gehorsam der Stimme Gottes. Das finden wir auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Schlagen wir vielleicht auch kurz auf. Hebräer, Kapitel 1, Vers 14. Ich glaube, in keinem Kapitel des Neuen Testamentes kommen die Engel so oft vor wie im Hebräer Kapitel 1. Da werden die Engel sehr viel erwähnt in diesen kurzen Versen, ja, nur 14 Verse, aber doch eine Anhäufung von Aussagen über Engel. Und da steht zusammenfassend im Vers 14, sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Wer ist denn das? Um welchen Willen sind sie ausgesandt? Um unser Willen, um derer, die das Heil erben sollen. Also die Engel sind stark und herrlich in ihrem Gehorsam der Stimme Gottes, im Ausführen seiner Befehle, und das wird hier auch genau das gesagt, sie sind dienstbare Geister, sie sind Diener Gottes, und sie dienen aber damit in erster Linie uns. Ist das nicht erstaunlich? Sie sind ausgesandt zum Dienst an uns. Das hat mich wieder neu ermutigt, sich das bewusst zu machen. Und dann im gleich eine Seite weiter, Kapitel 2, da lesen wir vielleicht Vers 1 mit. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten. Oder wir könnten heute sagen, desto mehr auf das achten, was aufgeschrieben ist im Wort Gottes, damit wir nicht abgleiten. Und dann Vers 2, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, wir könnten auch sagen, verbindlich war, sehr verbindlich war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam diesem gesprochenen Wort gegenüber, diesem übermittelten Wort von Engeln gegenüber, wenn jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung oder auch Heilsbotschaft, könnte man sagen, missachten. Wenn dort, es ist natürlich die Situation gemeint, der Gesetzesübergabe am Berg Sinai, an das Volk Israel, als sie aus Ägypten fliehen konnten, durch Gottes Hilfe, und dann Gott ihnen begegnete am Berg Sinai und ihnen das Gesetz übergab. Dort wurde das gemacht, durch die Engel wurde es übergeben. Und es Gott tolerierte keine Übertretung oder Ungehorsam. Und hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn das damals so war, wie wollen wir, die wir den ganzen Heilsratschluss Gottes in den Händen haben, wie wollen wir uns rechtfertigen, wenn wir dieses Wort nicht ganz verbindlich für uns nehmen? Oder eben auch, wenn jemand all das hört und weiß und er verwirft die Errettung, die ihm in diesem Wort und in der Heilsbotschaft angeboten wird. Wie will er meinen, er könnte irgendeine Rechtfertigung finden für das einmal vor Gott? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung oder Heilsbotschaft missachten? Aber der Punkt ist, durch Engel gesprochen, durch Engel übermittelt. Da können wir auch noch nachlesen in Galater 2. In Galater 3, Vers 19. Da steht, wozu nun das Gesetz? Wozu ist das Gesetz, das Gott gegeben hat dort am Berg Sinai? Wozu ist das gut? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, damit ist der Messias gemeint, Jesus Christus, dem die Verheißung gilt, nämlich die Verheißung Abrahams. Aus deinem Samen will ich die ganze Welt segnen. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Da ist wieder die Situation gemeint am Berg Sinai. Die Hand des Mittlers ist Mose, die Hand Mose. Aber durch Engel lernen wir im Neuen Testament, Das ist, wird ja im Alten Testament nicht so direkt gesagt dort, im 2. Mose, und bei dieser Stelle. Aber das Neue Testament offenbart uns, es ist ihm von Engeln übermittelt worden. Von den Dienern Gottes, dienstbare Geister. Dazu, zu dieser interessanten Stelle hier, die uns das offenbart, wollen wir auch noch eine andere sehr interessante Stelle lesen, weil wir sind ja an der Übermittlungsleiter, an diesen 5 Stufen, Gott, Jesus Christus, und jetzt sind wir beim Engel. Und dazu passt, und das hat einen Zusammenhang auch mit dieser sehr geheimnisvollen Stelle von dem, was Jakob mit seiner Himmelsleiter erlebt hat. Wenn wir da aufschlagen, 1. Mose 28. Verse 11 bis 13. Und er, also Jakob, kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb. Er war ja eigentlich auf der Flucht, der Jakob. Denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sie an dem Ort schlafen. Sehr eindrückliche Stelle. Eine klare Vorschattung hier auch auf den Messias. Stellt euch vor, wie es ist, auf einem Stein zu schlafen. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, dass er auf dieser Erde, der Sohn des Menschen, hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Wie Jakob da, auf die Steine am Boden, musste er sein Haupt legen. Das ist eine klare Vorschattung auch vom Messias dann, wie er in dieser Welt sein wird. Bei seinem ersten Kommen. Wie groß wird der Unterschied sein zu seinem zweiten Kommen. Und dann Vers 12. Und er, der Jakob, hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und da steht in der Fußnote, eigentlich eine Mauertreppe, wie das damals üblich war, gemauert, wahrscheinlich eine Rundtreppe, dass das eher so etwas war. Und siehe, eine Leiter oder eine Mauertreppe war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Was für eine gewaltige Stelle, was für ein gewaltiger Moment war das. Dir und deinem Samen. Da ist natürlich ganz direkt auch wieder der Messias mitgemeint. Ihm gehört dieses Land, worauf er sitzt, und dem Volk Israel. Diese Himmelsleiter, sie steht ganz offensichtlich für die Menschwerdung Gottes, für die Menschwerdung Jahwes in der Person des Messias. Es wird hier gezeigt, eine geöffnete Verbindung zum Messias auf der Erde. Mit dem, dass Jesus Christus kam auf die Erde als Mensch, in dieser Verwerfung und Niedrigkeit, hat er eine direkte Verbindung geschaffen in den Himmel. Darum diese Vorschattung von Jakob auf den Messias, weil er nur Steine hatte zum seinem Haupt legen. Aber er sieht eine geöffnete Verbindung. Und diese Verbindung geht direkt vom Vater, vom Gott aller Götter, vom erhöhten Gott, allmächtigen Gott, auf die Erde zu seinem geliebten Sohn, zum Messias. Und da steigen in freier Fahrt die Engel Gottes auf und nieder auf diese Verbindung. Und sie sind ausgesandt zum Dienste. Sie haben auch Christus gedient. Aber es ist nicht nur eine freie Verbindung von Gott zum Messias auf der Erde, sondern auch zu seinem Leib auf der Erde. Nämlich, nachdem er zurück zum Vater ging, blieb sein Leib auf der Erde, die Gemeinde, sichtbar und praktisch nachvollziehbar in den verschiedenen Ortsgemeinden. Was für eine herrliche, tiefgründige Stelle hier im 1. Mose 28. Und Christus nimmt ja Bezug darauf. Jetzt gehen wir wieder ins Neue Testament, in Johannes 1. Ich bin sicher, dass Christus hier direkt von dieser Stelle, der Himmelsleiter von Jakob, spricht, wenn er im Kapitel 1 zu Nathanael sagt. Und er, Christus, spricht zu ihm, zum Nathanael: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das hat sich erfüllt im Erdenleben des Herrn Jesus. Aber das war nicht die ganze Erfüllung. Es trifft immer noch zu auf seinen Leib, hier in der Fremdlingschaft, auf der Erde. Wir sind in der Fremdling, in der Fremde. Aber es gibt eine offene Verbindung. Und Engel Gottes steigen auf und nieder, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil ererben sollen. Hebräer 1, Vers 14. Was für herrliche Zusammenhänge mit dem Auftrag der Engel Gottes. Das ist also die dritte Stufe in dieser Übermittlungsleiter. Und dann kommt, wenn wir jetzt wieder in Offenbarung 1 sind, dann kommt natürlich die vierte Stufe, der Apostel Johannes. Durch den Engel kam es zu seinem Knecht Johannes, zu dem Knecht Christi, Apostel Johannes. Und dann wird über ihn gesagt im Vers 2, und das ist ganz wichtig, diese Aussage, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Johannes war ein Augenzeuge Jesu Christi seines ganzen Dienstlebens. Und es musste ein Augenzeuge sein, damit ein klarer, der Definition nach vollkommener Apostel Jesu Christi, der eben den Herrn mit eigenen Augen und seinen Dienst gesehen hat. Denn er ist dadurch ein Zeuge der Wahrheit. Er hat es nicht nur gehört, er hat es gesehen, er bezeugt es als Augenzeuge. Er ist Zeuge der Wahrheit Jesu Christi und er ist Zeuge der Wahrheit des Wortes Gottes. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 90 wäre kein Mensch auf der Erde qualifiziert gewesen zu dem. Apostel Johannes musste noch leben. Es musste noch ein Apostel da sein. Kein anderer Mensch wäre qualifiziert gewesen, so klar ein Zeuge der Wahrheit Jesu Christi und der Wahrheit des Wortes Gottes zu sein wie Apostel Johannes. So genau und so ernst nimmt es Gott mit seinem Wort. Und es zeigt auch die Wichtigkeit dieses Buches der Offenbarung. Es muss bezeugt sein von der Wahrheit her. Das Fundament muss reine Wahrheit sein. Denn wenn so ein derart prophetisches Buch geschrieben und veröffentlicht wird und es wäre irgendein Humbug drin, wie viele Bücher sind veröffentlicht worden, reinster Humbug. Leider auch Bücher über die Offenbarung, muss man sagen. Es ist eine starke Bezeugung der Wahrheit durch diesen Zeugen Jesu Christi, der Apostel Johannes. Das ist die vierte Übermittlungsstufe. Und dann kommt natürlich noch die fünfte Stufe in dieser Übermittlungsleiter, nämlich diejenigen, an die es geht. Und das sind die Gemeinden. Und damit auch die Knechte Gottes, die Jünger und Jüngerinnen Jesu Christi, die Kinder Gottes. Aber ganz direkt geht es an die Gemeinden. Mir ist auch aufgefallen, wieder neu bei diesem Abschnitt, wie für unseren Gott, wie selbstverständlich es für unseren Gott ist, dass seine Knechte, wenn er die anschreiben will, wo sind sie zu finden? In der Gemeinde. In einer Gemeinde sind sie zu finden. Das schriftlich festgehaltene Wort Gottes, die Bücher des Neuen Testamentes wurden ja immer Gemeinden bzw. ihren Führern übergeben, an sie gerichtet. Timotheus, Titus waren wichtige Führer von verschiedenen Gemeinden. Und auch die Evangelien, die waren für die Gemeinden bestimmt. Und da habe ich mich gefragt, wie hätte damals, wo die Schrift sich so verbreitete, verteilte, abgeschrieben wurde von Gemeinde zu Gemeinde und so weiter, wie hätte damals ein Christ ohne Gemeinde, wie es heute ja Massen gibt, Menschen, die sich Christ nennen, gläubig nennen, die es ernst meinen, aber sie glauben nicht mehr, es gibt keine Gemeinde mehr, ich brauche keine Gemeinde mehr. Wie hätte damals ein Christ ohne Gemeinde regelmäßig das Wort Gottes hören sollen? Denkt mal darüber nach. Eben warum denken viele Christen heute so? Überall können sie sich etwas reinziehen, was sie wollen, was ihnen passt. Etwas von dem. In Hülle und Fülle Medien und Zugang zu Wort Gottes, zu Predigten und so weiter. Ist das die Absicht Gottes? Nein. Wie hätte damals ein Christ ohne Gemeinde irgendwie, irgendwo Zugang haben sollen zum Wort Gottes oder zu einer Predigt? Das ist ein interessanter Gedanke, finde ich. Der zeigt, dass das nie eine von Gott vorgesehene Option war, Christ zu sein ohne Gemeinde. Was nicht heißt, dass es immer wieder Einzelgänger gab, die aus äußeren Umständen zum Glauben kamen, aber vielleicht lange Zeit keine Gemeinde hatten. Aber ich bin überzeugt, dass solche Geschwister im Gebet gerungen haben darum, dass Gott ihnen Gemeinschaft schenkt. So klein, wie sie auch immer ist, sein mag. Das ist mir einfach neu so bewusst geworden, wie wichtig das ist. Es war nie eine Möglichkeit, die Gott gedacht hat, dass man einfach so Christ sein kann. Sein Wort wird der Gemeinde gegeben, sein Wort wird in der Gemeinde verkündet, in der Gemeinde findet der gegenseitige Austausch, das geistliche Wachstum soll in der Gemeinde stattfinden, nebst dem Alltag. Das ist so zentral, diese Struktur, und darum auch zu realisieren, alle Schriften im Neuen Testament sind an die Gemeinden gerichtet. Auch wenn der Brief an Philemon über eine persönliche Beziehung, der Philemon war Teil einer Gemeinde und dieser Brief wurde sofort der ganzen Gemeinde zugänglich gemacht. Sonst hätten wir ihn ja heute nicht in der Bibel. Nur wenn man da Leute dann so ausnahmen, so siehst du da, aber der Philemonbrief und so weiter. Natürlich war der für die Gemeinde, sonst wäre er nicht in der Bibel. Und wir könnten ihn als Gemeinde nicht lesen. Ja, wir wollen bis hierher machen heute. Ich möchte nur kurz noch erwähnen, das kommt dann auch das nächste Mal dran, dieser herrliche Vers 3, diese Verheißung, diese Glückseligkeitsverheißung. Das ist wirklich etwas Gewaltiges. Ich merke das jetzt beim mich vertiefen in die Offenbarung. Ich merke etwas davon, von dieser Verheißung. Und das wird jedem Bibelleser so gehen. Hier wird Glück verheißen für denjenigen, der sich mit der Offenbarung beschäftigt. Glückselig ist und so weiter, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören. Es wird direkt, und nicht Glückseligkeit in der Ewigkeit ist gemeint, in der Herrlichkeit bei Christus einmal, sondern hier und jetzt wird Glück verheißen für denjenigen, der sich in die Offenbarung hinein vertieft. Und ich kann das nur empfehlen. Ich spüre etwas davon, was für ein Segen das ist, dieses Buch studieren zu dürfen. Und noch viel größer, wenn wir das als Gemeinde so tun dürfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für das Buch von der Offenbarung. Es ist das Buch, das dich enthüllt. Und Herr, du bist unser Eins und bist unser Alles. Du bist das Ziel von all unseren Wünschen, von all unserem, dem, wo wir darauf warten und hoffen für die Zukunft. Herr, du bist erhöht über alle Höhen. Du bist der herrliche Heiland, Jesus Christus. Dir gehört alle Macht, alle Autorität. Und wir dürfen uns auch hier und jetzt tief beugen vor dir. Herr, tu in unserer Mitte durch den Geist Gottes und die anbeten, dir alle Ehre bringen und dir danken für dein Werk an uns. Danke, dass du uns weiter zu dir ziehen, in deine Nähe ziehen, dass du Gnade geben willst, dass wir jedes von uns geistlich wachsen, zubereitet werden. O Herr, wir spüren es und merken es überall, wie nach das Zeit ist, wo hier dein Wort beschrieben ist mit nach diesem. Wie nach das ist, wie nach das du bist. Und du sagst es ja auch, denn die Zeit ist nahe. Herr, bitte hilf doch einem jeden, zum mehr deinem Wort zu vertrauen, zum sich mehr zu vertiefen in dein Wort, zum mehr können gesättigt werden von deinem Wort beim persönlichen Studium, Herr. Ich danke dir dafür. Und wir wollen dir einfach den Abend, den Rest der Woche anbefehlen, wo alle Vorbereitungen für den Sonntag, Herr, hilf du, segne du, bereit du zu, führ und leit du auch, bereit Herzen vor, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.